DW Menschen und Märkte.
Wir sprechen heute über die Lippenbekenntnisse der Schokoladenindustrie beim Thema Kinderarbeit, über Chinas Regierung und wie sie die Tech-Konzerne im Land bändigen möchte, und wir unterhalten uns über die Digitalwährung Bitcoin. Die kennt nämlich seit einigen Wochen nur noch eine Richtung, steil nach oben. Ich bin Nicolas Martin, herzlich willkommen. Das Problem an sich ist alles andere als neu. Es geht um Kinderarbeit in der Schokoladenindustrie. Genauso alt wie das Problem sind die Versprechen der Schokoladenhersteller, das zu ändern. Vor allem vor Ostern und vor Weihnachten hört man das immer wieder. Dass die Versprechen bloße Lippenbekenntnisse zu sein scheinen, das legt nun auch eine Studie nahe. Demnach hat die Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen sogar noch zugenommen. Andreas Becker berichtet.
Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen, lautet ein Sprichwort. Und tatsächlich mangelt es nicht an guten Vorsätzen, Kinderarbeit im Kakaoanbau auszulöschen. Trotzdem hat sich die Situation in den vergangenen Jahren nicht verbessert, wie eine Studie des NORC-Instituts an der Universität Chicago zeigt. In den beiden wichtigsten Anbauländern für Kakao, der Elfenbeinküste und Ghana in Westafrika, müssen auf jeder zweiten Farm die Kinder mit anpacken, weil sich die Eltern keine bezahlten Helfer leisten können. Selbst für gefährliche Arbeiten, etwa mit Macheten, werden Kinder eingesetzt. Dabei hatten große Schokoladenhersteller wie Mars und Nestlé schon vor rund 20 Jahren versprochen, die schlimmsten Formen von Kinderarbeit zu beenden, und dieses Ziel 2001 sogar schriftlich festgehalten. Doch immer wieder wurden die selbstgesetzten Fristen verfehlt, sagt Johannes Schorling vom entwicklungspolitischen Netzwerk INCOTA.
Also 2005 wurde die Frist auf 2008 verlängert, 2008 dann nochmal auf 2010. Und 2010 wurde dann dieses revidierte Ziel abgegeben, die Kinderarbeit bis 2020 um 70% zu verringern. Das ist nicht passiert, sondern im Gegenteil, die Verbreitungsrate von Kinderarbeit hat in den letzten 10 Jahren sogar zugenommen.
Und zwar um 14 Prozentpunkte, so die Studie. Angesichts des Ziels, die Kinderarbeit um 70% zu reduzieren, könnte man also von einem völligen Scheitern sprechen. So deutlich will es Industrievertreter Richard Scobey aber nicht ausdrücken.
The most important finding is that child labor.
Die Studie zeigt, dass Kinderarbeit ein anhaltendes Problem ist und dass wir unsere Ziele von 2010 nicht ganz erreicht haben.
Scobey ist Präsident der World Cocoa Foundation, einer Organisation von rund 100 Unternehmen der Kakao- und Schokoladenindustrie, darunter Verarbeiter wie Barry Calbo, Hersteller wie Nestlé und Mars sowie Einzelhändler wie Starbucks. Dass das Ziel verfehlt wurde, liegt laut Scobey aber nicht am mangelnden Engagement der Industrie, sondern am Ziel selbst. Es sei einfach viel zu ambitioniert gewesen.
Die Studie zeigt, dass das Ziel nicht realistisch war. Als wir uns das Ziel damals gesetzt haben, wussten wir nicht, wie groß und komplex die Herausforderung ist. Es geht dabei um Armut, um traditionelle Werte und Bräuche, um Schwächen des Arbeitsmarktes und um schlechte Infrastruktur.
Dank wissenschaftlicher Studien wie der aktuellen wisse man nun aber mehr darüber, wie Kinderarbeit gestoppt werden könne, so Scobey. Die Industrie finanziere bereits zahlreiche Programme, um das Problem in den Griff zu bekommen. Problematisch für die Bauern ist vor allem der niedrige Weltmarktpreis für Kakaobohnen. Der ist derzeit nur noch halb so hoch wie in den 1970er Jahren. Die Bauern müssen deshalb produktiver werden, sagt Scobey.
In den vergangenen 10 Jahren hat die Industrie viel Geld investiert, um die Erträge der Bauern zu erhöhen und den Anbau profitabler zu machen. Außerdem gab es Extrazahlungen für nachhaltigen Anbau.
Johannes Schorling von INCOTA ist davon nicht beeindruckt.
Solche Arten von Unternehmensprogrammen gibt es eben massenhaft in den letzten Jahren, und die haben ziemlich wenig geändert an den Kinderarbeitszahlen und an der Einkommenssituation. Deswegen brauchen wir dann einen Paradigmenwechsel und müssen über faire Preise reden.
Und hier wird es dann kompliziert. Der Markt ist offenbar nicht in der Lage, für existenzsichernde Preise zu sorgen, was auch daran liegt, dass es Jahre dauert, bis Kakaobäume gute Erträge bringen. Bauern können also nicht mal eben etwas anderes anbauen, wenn die Preise im Keller sind. Auch sind die Bauern das schwächste Glied in der weltweiten Wertschöpfungskette. Von einem Euro, der für eine Tafel Schokolade bezahlt wird, erhalten sie gerade einmal 6 Cent. Das meiste Geld bleibt dort hängen, wo die Schokolade hergestellt und verkauft wird, in Europa, den USA und inzwischen auch zunehmend in Asien. Im vergangenen Jahr haben Ghana und die Elfenbeinküste daher eine Art OPEC für Kakao gegründet. Schließlich wachsen hier 2/3 aller Kakaobohnen auf der Welt. Seit diesem Oktober verlangen ihre staatlichen Zwischenhändler einen Aufschlag zur Existenzsicherung von $400 pro Tonne, rund 20% auf den Marktpreis.
Damit haben diese beiden Regierungen jetzt irgendwie mehr für die Preisdebatte geleistet, als die Unternehmen das in den letzten Jahren geschafft haben,
sagt Johannes Schorling von Incota. Die Industrie, die sich vorher immer gegen höhere Preise gesperrt hatte, unterstützt den Preisaufschlag, sagt Scobie. Außerdem setzt sie weiter auf Ertragssteigerungen. Große Firmen wollen sämtliche Bauern in ihrer Lieferkette darin schulen, produktiver zu werden. Und die Industrie will in allen Anbaugebieten Programme etablieren, bei denen Kakaobauern Kinderarbeit in ihren Dörfern selbst überwachen und Aufklärungsarbeit leisten. Nur konkrete Zahlen, um wie viel Prozent die Kinderarbeit bis wann sinken soll, will die Industrie nicht mehr nennen. Entwicklungsorganisationen wie Incota bezweifeln dagegen, dass Selbstverpflichtungen ausreichen werden. Sie fordern zusätzlich ein Lieferkettengesetz, das Unternehmen haftbar machen würde für das, was in ihren Lieferketten passiert. In Deutschland gibt es ein solches Gesetz noch nicht, dafür aber eine lange Liste von Absichtserklärungen und guten Vorsätzen. Man könnte damit eine ganze Straße pflastern.
Andreas Becker über Versprechen und Wirklichkeit. Zu einem anderen Thema. In China sind sie die ganz großen Stars. Tech-Konzerne wie Alibaba, Tencent oder Baidu. Und auch die Regierung der Volksrepublik ist stolz auf ihre Vorzeigeunternehmen. Doch anscheinend ist es mal wieder Zeit zu zeigen, wer das Sagen im Land hat. Nicht die Algorithmen in den Firmenzentralen, sondern die kommunistische Regierung in Peking. So zumindest liest es sich, wenn die Regierung die Monopolregeln und die Finanzvorgaben für die Tech-Branche verschärft. Den Aktienkursen der Tech-Unternehmen hat das Kräftemessen mit der Regierung bereits zu schaffen gemacht. Viktor Goldgar berichtet.
Es war ein Symbol der Macht, der Börsengang des chinesischen Online-Giganten Alibaba. Die Händler auf dem Börsenparkett aufgeregt, bis dann endlich die Börsenglocke ringt. Für Börsenexperten waren chinesische Online-Konzerne wie die Handelsplattform Alibaba, die Suchmaschine Baidu oder der Spieleentwickler Tencent die Giganten von morgen. Doch in den vergangenen 7 Tagen sind die Kurse oft um mehr als 10% abgesackt. Der Grund? Die chinesische Regierung droht mit Antimonopolgesetzen und mit Finanzregulierung, sagt Doris Fischer, Professorin für chinesische Wirtschaft an der Uni Würzburg.
Es geht der chinesischen Regierung nicht darum, diese Internetkonzerne zu zerstören. Also das sicher nicht. Aber es ist, wie gesagt, dann eben ein Fingerzeichen zu sagen, missbraucht eure Macht nicht. Und naja, ganz generell ist es sicher auch ein Fingerzeichen, missbraucht eure Macht nicht, die ihr hier aufgebaut habt in unserem System.
Angedeutet hatte sich diese Regulierungswelle schon vergangene Woche. Da sollte die Finanztechnologiefirma Ant an die Börse gehen. Es wäre der wohl größte Börsengang der Weltgeschichte geworden. Doch die chinesischen Offiziellen hatten ein Problem. Ant vermittelt nämlich unter anderem Kredite von Banken an chinesische Privatleute weiter und sackt eine Vermittlungsgebühr ein. Mit eigenem Geld steht der Online-Zahlungsabwickler dabei kaum im Feuer. Genau das aber will die chinesische Regierung ändern, sagt China-Professorin Doris Fischer.
Die chinesische Regierung will aber, dass die Plattformen auch in die Sicherung von diesen Krediten mit einsteigen. Wenn die Kredite dann nicht zurückbezahlt werden, dann muss ja irgendjemand dafür gerade stehen, dass das dann nicht nur die Banken machen. Also so würde ich das salopp formulieren. Es geht darum, eigentlich diese Plattformen etwas mehr in die Verantwortung zu nehmen für das, was sie da tun.
Für den geplanten Börsengang von Ant bedeutete das erstmal das Aus. Manche sehen darin auch eine Quittung für den Ant-Gründer Jack Ma, ein bekannter Unternehmer in China. Er hatte die Regulierung vor einigen Wochen auf offener Bühne kritisiert. Die Zukunft darf man nicht mit Methoden von gestern regulieren. Ma ist mit seiner Rede im Pekinger Apparat offenbar so angeeckt, dass jetzt gleich noch andere Regulierungen hinterherkamen. Monopole im Tech-Sektor wolle man auch aufbrechen, meint Peking, die Bankenregulierung weiter anziehen. Nicht immer ganz zu Unrecht, sagt Asien-Volkswirt Stefan Scheurer von Allianz Global Investors.
Dass man hier sagt, Mensch, dieses Volumen, was jene Unternehmen mittlerweile stemmen, da macht es doch eher mehr Sinn, dass man die auch als quasi kommerzielle Banken auch von seitens der Regulierung bewertet. Und von daher macht es auch aus meiner Sicht Sinn, vor allem nach vorne blickend, dass man hier einen Rahmen setzt und hier auch eine gewisse Regulierung einzieht.
Ob die Börsenerfolgsgeschichte für Alibaba und Co. nun vorbei ist, wagt aber niemand zu sagen. Doch der Gegenwind dürfte rauer werden, sagt China-Professorin Fischer.
Ja, das Leben wird eben nicht einfacher für sie. Sie müssen sich wieder neue Ideen vielleicht entwickeln, wie sie zu schnellem Geld kommen.
Das konnten die findigen chinesischen Digitalkonzerne aber schon immer ziemlich gut.
Viktor Goitka berichtete. Etwas mehr als 12 Jahre ist es her, da war zum ersten Mal vom Bitcoin die Rede. Ein Jahr später, also 2009, wurde die Kryptowährung das erste Mal gehandelt. Seitdem ist viel geschehen. Die Digitalwährung hat etliche Menschen reich gemacht und einigen herbe Verluste beschert. Nach dem Hype folgte der Fall. Und nun steigt der Bitcoin abermals kontinuierlich. Was hat es damit auf sich? Darüber spreche ich mit Marco Bodewein, dem Geschäftsführer der Bitcoin Group. Die wiederum betreibt den Handelsplatz für Kryptowährungen bitcoin.de. Herr Bodewein, ich nehme mal an, Sie freuen sich, dass der Bitcoin gerade wieder sehr nachgefragt ist.
Absolut. Wir profitieren auch hier von dem Kursanstieg, da natürlich bei uns auf der Handelsplattform entsprechend auch die Handelsvolumina zunehmen. Und wir somit auch in unserer eigenen Einschätzung, dass der Bitcoin eben gekommen ist, um zu bleiben und eine entsprechende Wertentwicklung mitbringen, wird bestätigt werden.
Ein Bitcoin ist derzeit mehr als $16.000 wert. Da fehlt nicht mehr viel zum Höchststand. Ich glaube, der war vor 3 Jahren. Was treibt denn den Kurs an?
Letzten Endes sind das natürlich im Wesentlichen der Markteintritt von PayPal, den es hier zu nennen gibt. Darüber hinaus haben wir eine starke Geldmengenerhöhung durch die Zentralbanken. Das spielt sicherlich einen weiteren Faktor. Und darüber hinaus haben wir eben auch gesehen, dass die Anleger neben Gold auch immer mehr die Kryptoassets als sicheren Hafen ansehen. Zugegebenermaßen ist das ein volatiles Investment, aber es wird eben als Wertaufbewahrung auch gewählt.
Dennoch war es doch so, dass zu Beginn der Corona-Krise der Bitcoin-Kurs erstmal eingebrochen ist, während zum Beispiel physisches Gold an Wert gewonnen hat. Fehlt dem Bitcoin einfach noch der Glaube an die Werthaftigkeit?
Ja, letzten Endes ist das alles eine Vertrauensfrage. Ich bin bei Ihnen, ich glaube seit Mitte Februar, März war der Kurs dann über 50% eingebrochen auf irgendwo knapp $5.000. Das war sicherlich aufgrund der Volatilität auch nicht anders zu erwarten. Eine gewisse Unsicherheit, die im Gesamtmarkt mitgespielt hat. Und da kann der Gold eben seinen langjährigen Krisenwährungsstatus deutlich besser ausspielen. Aber wenn wir uns von Mitte März den Kursanstieg dann eben anschauen, glaube ich, zeigt es, dass das Vertrauen in die Kryptowährung zurückgekommen ist. Wir haben sehr viele Leute, die letzten Endes über die Corona-Zeit dann auch zu Hause saßen und sich immer mehr mit alternativen Investments beschäftigt haben. Und da kommt man heutzutage auch an Kryptowährungen einfach nicht mehr vorbei.
Sie haben es schon angesprochen, PayPal will jetzt auch Digitalwährungen als Zahlungsmittel akzeptieren. Glauben Sie wirklich, dass die Menschen dort mit Bitcoins bezahlen?
Ja, letzten Endes bietet PayPal einen Closed Shop an. Also es geht alles immer nur innerhalb des PayPal-Universums. Kann man mit Kryptowährungen bezahlen, mit dem Bitcoin per se als alltägliches Zahlungsmittel sicherlich nicht. Dafür ist die Blockchain dann zu langsam. PayPal hat da insofern eine gewisse Sonderstellung, dass PayPal einfach sagt, okay, du kannst bei mir jetzt zukünftig Kryptowährungen, Bitcoins kaufen und verwahren und PayPal das dann natürlich in seiner Umrechnung für die Zahlung der jeweiligen PayPal-Kunden mit nutzt. Aber dadurch wird es nicht automatisch zu einem alltagstauglichen Zahlungsmittel.
Ich frage, weil vor einigen Jahren war es ja auch in einigen Kneipen oder Restaurants möglich, mit Bitcoins zu bezahlen. Und wer das gemacht hat, der ärgert sich heute, denn der Kurs ist ja sehr gestiegen. Also Bitcoins als Zahlungsmittel, das beinhaltet ja immer auch ein großes Verlustrisiko.
Ja gut, aber das wäre jetzt mit Gold beispielsweise nicht anders, wenn auch nicht ganz so volatil wie mit Kryptowährung. Es ist faktisch Stand heute noch kein Zahlungsmittel. Auf der anderen Seite sehen wir das eben auch die Europäische Zentralbank über Kryptogeld nachdenkt, dass diverse Regierungen über Kryptowährungen als Zahlungsmittel nachdenken. Die Welt wird sich dahingehend drehen. Stand heute hat sich eben noch keine Kryptowährung als klassisches Zahlungsmittel etabliert.
Die Zentralbanken sind ja auch skeptisch gegenüber den Digitalwährungen. Es wird immer gesagt, sie verlieren da so ein bisschen die Kontrolle. Jetzt denken Sie selbst über die Einführungen von eigenen Kryptowährungen nach, wie beispielsweise dem digitalen Euro. Könnte der jetzt zu einer Konkurrenz werden für den Bitcoin?
Da muss man einfach unterscheiden. Was sehen Sie als Konkurrenz an? Wenn wir das eine als klassisches Zahlungsmittel betrachten und den Bitcoin als wertstabile Anlage mit entsprechender Wertsteigerungspotenzial, beißt sich das ja nicht. Ja, also das ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn Sie jetzt sagen, ich kaufe mir eine Anleihe, die ich mir hinlege, als beispielsweise eine Euro- oder eine US-Dollar-Anleihe. Und im Gegenzug haben sie das physische Papiergeld als Zahlungsmittel. So wird sich da sicherlich für jede Kryptowährung die entsprechende Nische oder die entsprechende Daseinsberechtigung auffinden.
Sie sagen also voraus, dass es wahrscheinlich bald die Digitalwährungen der Zentralbanken geben wird und nebenher sozusagen als Anlageobjekt die Kryptowährungen, die von sich herausgeschaffen wurden.
Das ist sicherlich eine Vermutung, der man nachgehen kann, allein auch aus Gründen der Regulierung. Die Regulierung steht hier in den Startlöchern. Die EU-Kommission hat Ende September einheitliche Regeln vorgeschlagen, um Ende 2022 damit in die Umsetzung zu gehen und somit auch Sicherheit für die Anleger zu schaffen. Die Notenbanken, wie besprochen, diskutieren das dahingehend noch. Die sind automatisch im Handlungsdruck. Schaut man sich den Vorstoß von Facebook seinerzeit mit Libra an. Wie Sie sagen, der Kontrollverlust zwingt einfach die Notenbanken auch dazu, in Richtung Kryptogeld oder dann digitalem Euro, wenn man so will, zu denken.
Sagt Marco Bodewein, Geschäftsführer der Bitcoin Group. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und damit endet der Podcast von heute. Die Technik hatte Felix Heinzelmann. Ich bin Nicolas Martin und wir sind in der kommenden Woche wieder für Sie da. Bis dahin, kommen Sie entspannt durchs Wochenende. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.